Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wie ihr wisst, versuche ich immer wieder mal im Podcast verschiedenste Blickwinkel der privaten Sicherheitsbranche hier zu betrachten, zu beleuchten. Und heute haben wir ein Thema, was wir, glaube ich, gar noch nicht hatten, also jedenfalls nicht in der Breite, und zwar das Thema Sicherheitsberatung, Sicherheitsplanung. Ja, und wenn man in Deutschland an Sicherheitsplanung, Sicherheitsberatung denkt, dann fällt einem natürlich neben anderen Anbietern aber ein Anbieter gleich speziell ein, nämlich die von zur Mühlschen GmbH, die seit über 45 Jahren in diesem Bereich Sicherheitsberatung, Sicherheitsplanung tätig ist, aktuell mit Projekten in über 30 Ländern, also das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, und da darf ich heute hier im Podcast begrüßen den Stefan Leukert, der im Unternehmen als Berater tätig ist. Hallo Stefan.
Hallo Jörg, grüß dich.
Du wirst ja auch auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz zum Thema Sicherheitsberatung ein bisschen was erzählen, aber bevor wir da in die Details gehen, stell dich bitte mal kurz privat und beruflich vor.
Ja, meinen Namen hast du ja bereits genannt. Ich gehe stramm auf die 48 zu, bin also nicht mehr so ganz jüngsten Datums. Bin verheiratet, lebe in der Nähe von Bonn, habe einen mittlerweile erwachsenen Sohn und viel mehr gibt es zu mir eigentlich privat gar nicht so zu erzählen.
Okay, und beruflich habe ich ja schon gesagt, du bist als Berater tätig. Wie muss man sich das denn so vorstellen?
Ja, du hast ja bereits gesagt, die von zur Mühlensche GmbH ist ein Sicherheitsberatungsunternehmen, das in Deutschland seit mittlerweile 1972, also seit über 45 Jahren tätig ist. Wir beraten hauptsächlich Wirtschaftsunternehmen, aber auch öffentliche Behörden, in Einzelfällen auch Privatpersonen, zu allen Bereichen rund um das Thema physische Sicherheit. Das heißt also baulich, technisch, organisatorisch und personell.
Okay, also ich habe auf der Homepage gelesen, auch Rechenzentren, soll ich sagen, also im Bereich IT-Sicherheit seid ihr da tätig?
Genau, richtig. Allerdings tatsächlich eher nicht von der IT-Seite aus, sondern von der physischen Seite. Das heißt, wir sorgen dafür, dass ein Rechenzentrum zutrittsgeschützt ist, dass es auch verfügbar ist, dass die Klimatechnik, die Elektroversorgung etc. So redundant, so funktionabel ist, dass eben ein Rechenzentrum möglichst nicht ausfällt.
Kannst du mal ein paar Kunden nennen? Also einen ziehen wir auf eurer Homepage, die Nürnberger Versicherung, die jetzt ja nicht gerade zu den kleinsten Unternehmen in Deutschland gehört.
Genau, also unser Kundenstamm ist relativ namhaft. Ich überlege gerade mal über ein paar, über die ich sprechen darf. Also die Nürnberger Versicherung gehört sicherlich dazu. Das war ein Unternehmen, mit dem wir ein Projekt quasi gestartet haben, nämlich die Zertifizierung mit dem VDS zusammen nach der noch relativ neuen Norm 3406, also zertifizierte Objektsicherheit. Dort war das Pilotauftrag oder der Pilotkunde, mit dem wir das gestartet haben. Zu weiteren Kunden gehört zum Beispiel jetzt von mir persönlich die Olympiapark München GmbH. Es gehören verschiedene Messebetreiber dazu. Es gehören große Banken dazu, Industrieunternehmen, teilweise Immobilienunternehmen, die im höherwertigen Bereich Privathäuser, Privatwohnungen bauen, die auch abgesichert werden wollen. Also es geht tatsächlich einmal quer durch den Garten.
Weil du sagst, München Olympiapark GmbH, das ist ja sicher auch eine sehr interessante Geschichte hinsichtlich Großveranstaltungen, Stichwort Terror etc. Da wird sich in den letzten Jahren auch einiges getan haben.
Richtig, genau. Also bei der OMG war es tatsächlich so, dass wir dort einen neuen Sicherheitsdienstleister gesucht haben. Deswegen kam ich dort auch ins Rennen, weil das eben nun mal mein Hauptbetätigungsfeld ist. Das heißt, wir haben im Jahr 2017 mit der OMG zusammen eine Ausschreibung durchgeführt und haben dann dort einen Sicherheitsdienstleister gefunden, der im Grunde auch die relativ hohen Anforderungen, die Olympiapark München GmbH hat, dort bedienen kann.
Wie bist du denn in die private Sicherheit gekommen? Was hast du denn vorher gemacht?
Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Also ich war nach meinem Abitur 12 Jahre bei der Bundeswehr, so eine klassische Laufbahn von Leuten, die in der Sicherheit irgendwann gelandet sind. Das heißt, ich war Offizier im Heer und habe in München studiert, Staats- und Sozialwissenschaften, was ich persönlich super spannend und super interessant fand. Leider, wie fast alle geisteswissenschaftlichen Richtungen, einigermaßen brotlose Kunst. Das heißt, als es so gegen Ende meiner Dienstzeit oder als es aufs Ende meiner Dienstzeit zuging, musste ich mir mal überlegen, was machst du eigentlich? Sicherheit als Thema fand ich schon von jeher relativ interessant Und es gab damals das erste Studium in dem Bereich, nämlich das Kontaktstudium Sicherheitsmanagement in Kiel-Altenholz, dort an der Verwaltungsfachhochschule. Der Studiengang war damals noch relativ neu und den fand ich relativ spannend. Hab mich auf die Suche begeben nach dem für das Studium notwendigen Praktikumsplätzen und bin dort eigentlich in der betrieblichen Sicherheit, also Bereiche, die mich mehr interessiert haben, so Flughafensicherheit, Konzernsicherheit etc., auf ja noch relativ verschlossene Türen gestoßen. Das kannten die damals alle noch nicht. Die konnten mit dem Studium nichts anfangen, wollten mir dann noch keinen Praktikumsplatz anbieten. Und so bin ich dann letztendlich bei einem Sicherheitsdienstleister, bei einem der großen Sicherheitsdienstleister gelandet, die das Studium damals im Grunde schon mit lanciert und mit unterstützt hatten. Habe bei denen meine Praktika absolviert und die haben mir dann letztendlich einen Anschlussvertrag angeboten, sodass ich dann dort für die nächsten 6,5 Jahre in einer Managementfunktion im Sicherheitsgewerbe tätig war.
Okay. Und dann eben später dann in die Beratung gewechselt.
Genau, richtig. Ich war dann zwischenzeitlich noch Leiter Werkschutz bei einem DAX-Konzern. Das habe ich nicht allzu lange gemacht. In dem Rahmen habe ich nämlich festgestellt, dass ich konzerninkompatibel bin. Das ist teilweise zu kompliziert, zu unnötig komplex, zu weite Wege, zu viele Entscheidungsgremien sind. Und da ich schon immer gerne, sage ich mal, Leuten was beigebracht habe oder Leuten Wissen vermittelt habe, gab es eigentlich eine gute Chance, dort noch einen Bereich zu wechseln, der mir persönlich auch liegt. Und das war eben die Beratungsseite. Da bot sich dann die VZM GmbH als eben altes Unternehmen oder alteingesessenes Unternehmen, das in dem Bereich aus meiner Sicht auch noch Bedarf hatte. Dort die Kollegen bei der VZM sind in der Masse relativ technisch organisiert. Und da passt eigentlich aus meiner Sicht jemand ganz gut rein, der sich auch mal um die personelle Sicherheit kümmert.
Jetzt stehst du ja in Anführungszeichen auf der anderen Seite. Das heißt, du beurteilst die Qualität von Sicherheitsunternehmen bei so Ausschreibungen. Was gefällt dir denn an dieser Tätigkeit speziell?
Ich habe den hehren Ansatz, im Grunde auch für beide Seiten einen Vorteil zu bieten, nämlich zum einen die Auftraggeber davon abzuhalten, irgendwelche Wachgaragen zu engagieren, wo sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr Probleme als Lösungen haben werden. Und auf der anderen Seite versuche ich, für die Dienstleister eine Plattform zu bieten, wie sie sich mal präsentieren können, wie sie mal ihre Leistungen darstellen können, ohne eben wie so häufig nur auf den Preis reduziert zu werden. Das heißt, wir haben eine Ausschreibungsmethode entwickelt, mit dem der Dienstleister zum einen eben auf ein Thema Preis abzielen muss, aber eben in dem Zusammenhang auch seine Leistungsfähigkeit konzeptionell darstellen kann. Und das ist eine relativ spannende Sache, denn hier stellt man fest, dass es durchaus auch kleine oder mittlere Sicherheitsdienstleister gibt, die super innovative Konzepte haben. Und manchmal gibt es auch große, die sagen, haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiterhin so.
Das ist ja nicht nur in der Sicherheitsbranche so.
Ja, allerdings.
Gut, aber es gibt sicher auch Aspekte deiner Tätigkeit, wo du sagst, nee, eigentlich ist das jetzt nicht so der ganz große Primär. Was findest du nicht so toll bei deiner Tätigkeit?
Tatsächlich muss ich sagen, das ist ein Job oder ein Beruf, bei dem ich ganz, ganz selten irgendwelche Frustmomente habe, weil ich eben feststelle, dass ich von meinen Auftraggebern in meiner Rolle und auch in meiner Funktion als Berater und in Anführungsstrichen als Experte auch akzeptiert werde. Das heißt also so frustrierende Momente, dass man sagt, so ich empfehle euch irgendwas und ich empfehle euch nach links zu gehen und der Auftraggeber sagt, nö, ich finde recht schöner. Sowas gibt es eigentlich tatsächlich in meinem Aufgabenfeld sehr, sehr selten oder eigentlich fast gar nicht. Und deswegen habe ich eine extrem hohe Berufszufriedenheit.
Das klingt doch hervorragend. Wir hatten uns ja im ASW Kompetenzcenter Aus- und Weiterbildung kennengelernt. Ja. Und da haben wir mal über das Thema Arbeitszeiten, Arbeitszeitgesetz gesprochen. Und da schienst du mir doch ein bisschen frustriert zu sein, weil auch die in Anführungszeichen großen Sicherheitsunternehmen und sogar die Verbände da alle blocken, einfach da was zu tun.
Ja, das ist mittlerweile so ein kleines Steckenpferd von mir. Ich bin der Meinung, dass man im Jahr 2019 Menschen nicht mehr unbedingt 230, 240, 250 Stunden im Monat arbeiten lassen müsste. Dass es doch vielleicht mal ein ganz netter Ansatz wäre, wenn die Sicherheitsmitarbeiter auch Pausen bekommen würden, wie sie jeder normale Arbeitnehmer hat. Und wenn auch die Rahmenbedingungen eingehalten würden, die das Arbeitszeitgesetz an die maximalen Arbeitszeiten stellt. Das heißt, im Grunde ist aus meiner Sicht diese Dienstzeiten, die über 10 Stunden hinausgehen und an die ja strengere Kriterien gesetzt werden im Hinblick auf Arbeitsbereitschaft und vor allem auch die Dauer der Arbeitsbereitschaft, sind in den allerwenigsten Fällen tatsächlich gegeben. Das heißt, die Sicherheitsdienste verstoßen zu einem großen Teil jeden Tag gegen das Arbeitszeitgesetz und damit letztendlich auch gegen Compliance-Systeme der Auftraggeber, die wir ja gerade bei großen Unternehmen heutzutage vielfach haben. Wenn man mal im Arbeitszeitgesetz ein bisschen weiterblättert und mal schaut, was dort an Strafen im Raum steht, dann ist das auch kein Kavaliersdelikt.
Was ich an der Sache sehr interessant finde, ist zum einen, dass von der Sicherheitsbranche kommt, es geht halt nicht anders. Und ja, dass andererseits von der Behördenseite da gar nichts kommt. Also dass da nicht kontrolliert wird oder sonst irgendwas. Weil sonst sind die Behörden immer ganz schnell bei der Stelle, wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt. Aber hier beim Arbeitszeitgesetz ist ja wieder blinde Fleck scheinbar bei den Ordnungsämtern.
Ja, also zwei Sachen dazu. Es gibt mittlerweile auch bei größeren Dienstleistern in Einzelfällen bereits Bestrebungen, das tatsächlich zu ändern und hier ein Umdenken einzuleiten. Ich habe jetzt gerade kürzlich Bietergespräche gehabt in einer Großstadt, wo mir auch dann tatsächlich Arbeitszeitmodelle oder Schichtmodelle vorgelegt wurden, die definitiv kompatibel mit dem Arbeitszeitgesetz sind, beziehungsweise konform zum Arbeitszeitgesetz sind und wo mir die Dienstleister auch gesagt haben, sie haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das, was man sehr häufig hört, ja, die Mitarbeiter wollen es nicht, die Mitarbeiter brauchen ihre Stunden etc. Da gibt es mittlerweile auch ein leichtes Umdenken. Ich bin da mal vorsichtig optimistisch. Da trägt sicherlich die Tatsache bei, dass die Löhne in den letzten Jahren durchaus spürbar gestiegen sind. Zum anderen stellen aber auch Sicherheitsmitarbeiter fest, dass Freizeit gar keine so eine ganz schlechte Idee ist und dass es vielleicht auch so ein bisschen dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden dient, wenn man eben nicht jeden Tag 12 Stunden Schicht macht. Und was das Thema Kontrollen angeht, ja, bin ich bei dir, das ist noch viel zu wenig. In Einzelfällen passiert das. Mir ist es mal begegnet, dass eine Gewerbeaufsicht eine solche Kontrolle durchgeführt hat. Beim ersten Mal haben sie gesagt, du, ändert das bitte. Ein paar Wochen später haben sie die Kontrolle wiederholt. Der Dienstleister hat nichts geändert und dann standen 750.000 Euro Strafe im Raum. Und das aber muss auch ein Sicherheitsdienstleister erstmal wirtschaften.
Gut, aber wie gesagt, das erscheint mir dann einfach ein bisschen willkürlich, weil wenn ich dem einen 750.000 Euro aufs Auge drücke und der Rest macht, was er will. Ich hatte vor einiger Zeit einen Anruf von einem Geld- und Werttransportfahrer, der mir erklärt hat, er muss jeden Tag 14, 16 Stunden ohne Pause Geld- und Werttransport fahren. Ich sage, Ordnungsamt, hat er gesagt, sie hat sich ans Ordnungsamt gewendet. Ich habe gesagt, das interessiert sie nicht. Ja, und das sind halt dann so Geschichten, wo man dann wirklich auch die Mitarbeiter verstehen kann, wenn die da frustriert sind und sagen, was läuft hier eigentlich ab, wenn mir nicht damit der Staat in irgendeiner Form hilft.
Wobei da natürlich wieder dann so dieses Behördendenken kommt. Das Ordnungsamt ist natürlich dafür nicht zuständig. Das wäre eine Sache der Gewerbeaufsicht. Und dann müsste ja der Ordnungsdienstmitarbeiter oder der Ordnungsamtmitarbeiter müsste ja die Gewerbeaufsicht informieren. Das ist halt, sag mal, in einem Land, wo jemand sagt, ich mache bei der Überprüfung nur die Buchstaben A bis L. Der Kollege A bis L ist gerade krank oder im Urlaub und deswegen werden halt die Mitarbeiter A bis L gerade nicht überprüft nach 34a Gewerbeordnung. In so einem Land muss man sich dann über sowas auch nicht unbedingt wundern.
Ja, da muss ich dir leider recht geben. Wir haben uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten. Was war denn der schwierigste Moment in deiner beruflichen Laufbahn für dich?
Ja, tatsächlich eigentlich der schwierigste Moment war in meiner Dienstzeit bei der Bundeswehr, als ich damals als Kompaniechef leider den traurigen Fall hatte, dass sich einer meiner Wehrpflichtigen in einem Verkehrsunfall zu Tode gefahren hat. Er hat einen LKW an der Kreuzung übersehen und ist von dem dann gerammt worden. Und das ist natürlich kein so ein sonderlich schönes Erlebnis, wenn man die Nachricht dann den Eltern überbringen muss, beziehungsweise dann bei der Beerdigung in jungen Menschen mit zu Grabe trägt.
Ja. Umgekehrt, so der schönste Moment in deiner Tätigkeit?
Da gibt es so eine Menge kleine Erfolgserlebnisse, wenn man Auftraggebern nahebringen kann, dass der Preis kein valides Vergabekriterium ist und wenn man über einen vergleichsweise aufwendigen Prozess dann aber feststellt, es gibt Dienstleister, die wirtschaftliche Leistungen anbieten können, die einen vernünftigen Preis anbieten mit guten Konzepten und dann im Grunde tatsächlich für ihren Auftraggeber dadurch auch einen Mehrwert erwirtschaften. Das sind immer so kleine Highlights, wo man sagen muss, ja, da fühlt man sich dann irgendwo in seiner Methode bestätigt. Wenn man auch das Feedback dann von den Dienstleistern bekommt, die Ausschreibung, die war tatsächlich mal was anderes und es hat uns Spaß gemacht. Das war zwar eine Menge Arbeit, aber wir haben es gerne gemacht.
Wenn wir jetzt hier schon mal einen Fachmann zu diesen Themen haben, folgende Frage. Man kann ja inzwischen sich zertifizieren lassen nach dieser DIN 77200, was ja früher nicht ging, was noch mal im Podcast vor einiger Zeit hier falsch hatten, aber jetzt, wie gesagt, inzwischen geht es. Ja. Und es gibt sehr viele Ausschreibungen, die das verlangen, aber dann hinterher nicht zahlen wollen. Ja, wie siehst du solche Praktiken?
Ja, das ist ja ein Fortschritt der neuen Version der 77200, ist ja, dass diese strenge Vorgabe nach den drei Stufen oder diese Kategorisierung nach den drei Stufen so nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, in der alten Version aus 2008 gab es diese drei Stufen, A, B und C, also 1, 2, 3. Und schon allein nach der zweiten Stufe mussten Preis und Qualität der Dienstleistung in einem Gleichgewicht stehen. Und bei der Stufe 3 durfte der Preis keine Rolle mehr spielen. Das ist allerdings geflissentlich ignoriert worden von allen Beteiligten. Das Problem ist jetzt eliminiert worden, dadurch, dass diese drei Stufen in der neuen Norm gar nicht mehr drinstehen. Das heißt, ein Unternehmen, das Dienstleistungen nach 77200 abfragt, muss eben nicht mehr festlegen, welche Stufe abgefragt wird, und die Dienstleistung, die dort bestellt wird, da muss man sich eben darüber bewusst sein, die wird ein paar Euro mehr kosten, weil eben solche Dinge wie Aus- und Weiterbildung mittlerweile dort festgehalten und vorgeschrieben sind.
Vielleicht haben wir irgendwann mal Gelegenheit, da mal eine extra Folge dazu zu machen. Ich denke, das wäre ein Thema, was es einfach wert wäre, da nicht nur so nebenbei mal kurz zwei Sätze, sondern wirklich mal ein bisschen tiefer damit zu befassen. Ja, das war Teil 1 des Interviews mit Stefan Leukert. Und wenn ihr ihn hören wollt, es gibt noch einige wenige Karten für die Nürnberger Sicherheitskonferenz am 5. April. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für die Woche und bis nächsten Montag. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.